Deutschlandfunk. Das Feature.
Runtergehen ist schwieriger als hochgehen. Ja, genau. Gehen Sie mal vor.
Nee, ich muss zumachen hier. Ach, gleich. Wir fangen mit dem rechten Fuß an. Auf alle Fälle.
Okay.
Mit dem rechten Fuß, genau. Ja, wunderbar.
Zur Spielzeit 2013/14 unterschrieb Bernhard Hellmich seinen ersten Vertrag als Generalintendant des Theaters der Stadt Bonn. Er musste und wollte eine Etatkürzung von 10% meistern. 3,5 Millionen Euro. Wir haben ihm damals beim Sparen zugeschaut. Er hat es geschafft. Durch?
Erstens Eintrittspreiserhöhungen, zweitens Personalabbau und drittens eine 10%ige Kürzung aller künstlerischen Budgets, ohne Verlust an künstlerischer Qualität.
Kann das sein? Gesund sparen, geht das? 5 Jahre später treten wir zur Kontrolle an.
Sparen ist keine Kunst. Neue Nachrichten aus dem Bonner Stadttheater von Ulrike Bajor.
Fangen wir von oben an.
1. Neue Köpfe, neue Hoffnung.
Bernhard Hellmich kam nicht, um zu inszenieren. Der Generalintendant wollte, anders als seine Vorgänger, vor allem organisieren, zuhören, Strippen ziehen. Das, sagt der Feuilletonchef des Bonner Generalanzeigers, Dietmar Kantak, habe sich bewährt.
Er ist ein sehr, sehr kluger Leiter eines großen Unternehmens, jemand, der sehr gut das Umfeld der Stadt durchschaut, analysiert hat und daraus seine Schlüsse gezogen hat. Ja, eine geborene Führungspersönlichkeit. Nicht so laut und nicht so auftrumpfend dabei, aber sehr effizient.
Da Bonn eine Beamtenstadt ist, ist die Bedeutung des Oberbürgermeisters für die Stimmung in der Stadt und die Beurteilung allgemeiner gesellschaftlicher, politischer, kultureller Fragen vielleicht sogar noch größer als in anderen Städten. Und deshalb muss man in der Tat, wenn man beschreibt, dass sich das Klima in Bonn geändert hat, muss man an der Spitze anfangen.
Als Bernhard Hellmich sein Amt antrat, hieß der Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch. Ein Sozialdemokrat, Lehrer von Beruf, dem vor allem die teure Sparte Oper nicht behagte.
Da Bonn nun mal eine Beethovenstadt ist, müsste eigentlich der Schwerpunkt dann darauf liegen, dass man ein Haus hat, in dem man Beethoven besonders gut präsentieren kann. Und das ist wahrscheinlich kein Opernhaus.
Es knirschte zwischen Nimptsch und Hellmich, der 2014 äußerte:
Da herrscht immer noch der Glaube vor, dass das eine Institution ist, wo reiche Leute ihre Klunker zeigen. Und wenn man diesen merkwürdigen reichen Leuten dieses sozial nicht relevante Spielzeug nun mal wegnehme, dann könnte das die Stadtfinanzen sanieren.
Im September 2015 wurde ein neuer Oberbürgermeister gewählt, der Jurist Ashok Alexander Sridharan, CDU. Sein Credo:
Die Kultur ist das Lächeln im Gesicht einer Stadt und ich möchte, dass wir hier in Bonn auch weiter lächeln. Wir brauchen das Theater und wir brauchen die Oper und wir brauchen auch das Beethoven-Orchester, weil wir eine sehr kulturaffine Bevölkerung hier haben.
Wenn ein Oberbürgermeister, wie es Herr Sridharan gemacht hat, seinen Dienst antritt und als allererste Amtshandlung die Personalräte einlädt und dann noch den Personalrat des Theaters als allererstes, hat das schon eine gewisse Wirkung, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Personalrat Thomas Schröder ist beeindruckt vom Stadtoberhaupt.
Das ist so, dass er tatsächlich auch an vielen Premieren teilnimmt und auch wesentlich mehr Politiker, auch die uns vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, auch teilnehmen. Wo ich mich dann immer so freue und sage, ach ja, das ist eigentlich ganz nett, jetzt kommt doch der Kollege, der vielleicht früher zu den Piraten gehört hat, sitzt jetzt auch hier und schaut sich die Premiere Lohengrin an. Das hat doch was.
Bei aller Freundschaft. 2016 stellte auch der neue Oberbürgermeister ein Ansinnen an das Theater. Eine Spielstätte des Schauspiels, die Halle Beul, müsse aufgegeben werden. Das schmerzt nicht nur die Schauspielerin Birte Schrein bis heute.
Die Halle Beul hatte eben so einen ganz eigenen Flair, diese Fabrikhalle, wo sich ja auch viele Theater drum reißen, dass sie so eine Halle, so eine tolle Backsteinhalle bekommen. Die ganze Atmosphäre in dieser Halle, das tut mir für Schauspiel wirklich in der Seele weh, dass wir das verloren haben.
Schade, schade, schade. Ist schon auch fürs Publikum hart und für uns Zeitungsleute ehrlich gesagt auch.
Das war ein rein politischer Schritt. Ein ortsansässiges, sehr populäres Kabarett, das Pantheon, suchte einen neuen Ort. Ich habe angeboten, die Halle Beul dafür zur Verfügung zu stellen, unter der Bedingung, dass unser Etat für weitere 5 Jahre nahezu unverändert bleibt.
Ich denke, wir gehen erst ins Foyer, fangen da an und dann machen wir es quasi wie eine Führung, wenn sie komplett durchs Haus wollen einmal. Ne?
Sehr schön. Sie sind immer noch technischer Betriebsdirektor, genau. Und stellvertretender technischer Direktor.
Ja, genau. Und hat sich nichts geändert.
Es gibt aber jetzt einen technischen Direktor. Genau. Damals gab es keinen.
Ach, das war die Zeit. Ja, 5 Jahre ist das her. Wow, ja, das war eine schwierige Zeit. Für mich persönlich. Ja, wenn auf einmal ein technischer Direktor nicht da ist und die Arbeit macht ja dann kein anderer. Und jetzt haben wir den Jens Lorenzen da. Der ist jetzt seit 2 Jahren da. Ne?
Peter Lührenbaum ist beim neuerlichen Gang durch das Opernhaus deutlich zuversichtlicher als vor 5 Jahren. Es gibt nicht nur einen neuen technischen Direktor, auch ein kaufmännischer Direktor ist wieder da. Der alte war jahrelang krank und ist dann ausgeschieden. 2015 trat Rüdiger Frings das Amt an.
Und das war eine Herzensentscheidung. Es ist so, Herr Helmisch und ich, wir bilden zusammen die Theaterleitung, verantworten dieses Theater gemeinsam, haben von daher auch ein gemeinsames Interesse halt, dass alles funktioniert. Also ich werde ihm nicht in den Spielplan reinreden, was er machen darf und was er nicht macht. Auf der anderen Seite gucken wir natürlich auch unter wirtschaftlichen Aspekten, welche Produktion hat welche Einnahmeerwartungen und was müssen wir zum Ausgleich gegebenenfalls tun, damit insgesamt der Wirtschaftsplan passt.
Zahlen. Gesamtkostenzuschuss von Stadt und Land, Spielzeit 2013-14 rund 28 Millionen. 2018-19 rund 31 Millionen wegen gestiegener Tarife. Personalkostenanteil am Gesamtetat nach wie vor 80%. Ensemble Schauspiel 2013-14 8 Mitglieder weiblich, 13 männlich. 2018-19 plus 3 Schauspielerinnen. Ensemble Oper 2013-14 5 Sängerinnen, 10 Sänger. 2018-19 3 Sängerinnen mehr.
Braucht die Stadt ein Theater?
Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Also es ist ein kulturelles Angebot, was erfüllt werden muss.
Ich denke mal schon. Also ich bin kein Theatergänger, aber von mir aus gerne.
Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen.
Ja.
Auf alle Fälle. Gehen Sie ins Theater?
Ab und zu mal nach Bad Godesberg.
Ja. Es kommt auf die Qualität des Theaters an, dann braucht sie dringend eins.
2. Ein Stadttheater. Kein Startheater.
Das Bonner Theater hat jetzt 3 Spielstätten. Das Opernhaus in der City beherbergt einen Musiktheatersaal für 1000 Leute und eine Werkstattbühne für 100. Das Haus fürs Schauspiel, lange hieß es Kammerspiele, mit 435 Plätzen, steht im Stadtteil Bad Godesberg. Abgelegen. Die Stadt wollte das Gebäude immer mal wieder anderweitig nutzen. Dass die Kammerspiele überlebten, liegt am Einsatz traditionsbewusster Bürger, die fleißig Unterschriften sammelten. Jetzt ist der Name Kammerspiele weg. Es steht da Schauspielhaus.
Das klingt banal, ist aber letztlich eine Aufwertung eines Gebäudes und bringt hier im Publikum so ein Denken mit sich, das vom Provisorium und einem Gebäude, das ständig in Frage gestellt wurde, womit auch natürlich die ganze Sparte in Frage gestellt wurde, jetzt zu etwas Stabilem und neben dem Opernhaus Gleichberechtigten dasteht.
Jens Groß, der Schauspieldirektor, sorgte für die neuen Buchstaben.
Jetzt kann man sehen, wo das Schauspiel in Bonn verortet ist. Wenn man in Bonn auf die Stadtkarte geschaut hat, sah man nirgends Schauspiel.
Man sah auch nicht Stadttheater, aber eben darauf kommt es an, auf die Position eines Theaters im Bewusstsein der Bürger. Auch der, die selten hingehen.
Ein gutes Stadttheater ist ein lebendiges Theater, wo wir die Chance haben, live etwas miteinander zu erleben, das dann auch miteinander auszutauschen. Und dass Kunst ein Mittel ist, um gesellschaftliche Fragen in Bewegung zu bringen und diesen öffentlichen Raum zu nutzen, das ist so der Grundgedanke.
Vor 5 Jahren war die Oper gut ausgelastet, das Schauspiel nicht. Die damalige Schauspieldirektorin Nicola Bramkamp operierte hoch ambitioniert, aber der Verlust der Halle Beuel veranlasste sie 2018, ihren Vertrag nicht zu verlängern. Sie konnte vom stetigen Anstieg der Besucherzahlen auf 75-82% nicht mehr profitieren. Jens Groß folgte ihr nach.
Ja, hier sehen Sie also die ganze Mannschaft, die diesen Abend heute gestaltet haben.
Und man muss Jens Groß sich irgendwie als einen zugänglichen und sehr fürsorglichen Mann vorstellen, der diese, naja, wie soll man sagen, auch teilweise jugendliche Aufgeregtheit von Schauspielern in einem festen Ensemble irgendwie durch seine jetzt langjährige Erfahrung wunderbar auffängt. Also so haben die Schauspieler, die ich hier kennengelernt habe, über ihren Chef noch nie gesprochen.
Vielen Dank und feiern Sie mit uns diesen Abend. Dankeschön.
Ich werde sprechen. Ich werde sagen, was Sache ist. Und wenn ich das gesagt habe, ist es nicht nötig, dass jemand anderes das noch mal in eigenen Worten wiederholt.
Birte Schrein in Frau Müller muss weg, Regie Jens Groß. Die Schauspielerin kennt das Theater seit 1996. Da war Bonn noch Bundeshauptstadt.
Ich habe mich von Anfang an mit dieser Stadt verbunden gefühlt und mit dem Wandel, den die Stadt mitgemacht hat. Und ich liebe diese Stadt, ich liebe diese Umgebung, ich möchte hier bleiben und habe dann natürlich mit wirklich blutendem Herzen sozusagen gesehen, dass die Stadt bestimmte Institutionen, für die sie zuständig ist, nicht pflegt und erhält. Und dass es kein Hauptstadttheater mehr ist, ist klar. Ist ja eben auch keine Hauptstadt mehr.
Der Bonner Theateretat kann mit dem von Städten ähnlicher Größe und Struktur gut mithalten. Es ist der Etat eines Stadttheaters, keiner Hauptstadtbühne. Da verspürt das inzwischen silbergraue Publikum schon mal Wehmut.
Oh Gott, ich kenne hier die Zeiten noch, da war Bonn noch die Scala am Rhein.
Jetzt haben sie möglicherweise das Gefühl, ach, das ist alles nicht mehr so reichhaltig und so toll und so Stars und so weiter. Einfangen tut man sie damit wieder, dass man sagen, Leute, wir sind euer Theater und keine Ahnung, vielleicht machen wir ein Stück über Bäderpolitik.
Ein heißes Eisen. Es gab in der Stadt eine Bürgerbefragung über den Bau eines modernen Schwimmbads auf Kosten kleiner Hallenbäder. Das neue Schwimmbad fiel durch. Zu teuer. Die Debatte im Vorfeld, von der größten Regionalzeitung befeuert, wurde schnell grundsätzlich.
Braucht die Stadt eine Oper, braucht die Stadt ein Sprechtheater und so weiter? Braucht die Stadt immerhin 60 Millionen Euro im Jahr Ausgaben für die Kultur? Und dann haben gerade die Kollegen aus dem Sport, das war ja damals eine Kontroverse zwischen Vertretern des Sports in Bonn und der Bonner Kultur, durchaus mit uns gerungen, aber wirklich auch in produktiven Diskussionen. Und ich habe so mittlerweile den Eindruck, dadurch, dass das teilweise jetzt auch ein bisschen weniger verkopft daherkommt, das Theater, zum Beispiel Sprechtheater und die Oper auch teilweise sehr zupackende Stoffe anbietet, sind diese Vorbehalte geschwunden.
Bonopoli. Untertitel: Das WCCB, die Stadt und ihr Ausverkauf. Das Dokumentarstück in der Regie von Volker Lösch brachte im September 2017 den Aufmerksamkeitsschub. Es ging um das Bonner Thema seit dem Regierungsumzug. In nahezu krimineller Arglosigkeit waren städtische Beamte einem betrügerischen Investor für ein World Conference Center aufgesessen.
Wir Bürgerinnen und Bürger haben die Gestaltungsmacht zurückgewonnen. Unser Bonn ist nachhaltig.
Das Debakel riss ein gigantisches Loch in den Stadthaushalt und wurde vom Bonner Generalanzeiger akribisch dokumentiert.
Unser Bonn gehört keinen Investoren. Bonn gehört uns.
Und dann hat später das Theater Kontakt aufgenommen und wir haben also Kollegen, die die Sache bearbeitet haben, haben mit unter anderem auch Volker Lösch und seinem Team gesprochen und toll zusammengearbeitet und daraus doch fast gemeinsam eine Textform sogar erarbeitet. Also das war eine, glaube ich, aber eher seltene, geglückte Kooperation zwischen Theater und Medium.
Wie oft haben Sie Folgendes erlebt? Unerwünschte Berührungen, Umarmungen oder Küsse. Aufdringliche Kommentare zu Ihrem Aussehen. Unangemessenes Starren oder anzügliche Blicke.
Im Mai 2019 kam ein neues Stück von Volker Lösch und Christine Lange auf die Bühne. House of Horror. Theater, Frauen, Macht. Ein feministischer Kampfruf, artikuliert von Schauspielerinnen und Frauen aus der Stadt. Gemeinsam erzählen sie ihre jeweils eigene und gleichzeitig eine exemplarische Geschichte.
Da war so ein Typ damals, in den ich verliebt war und mit dem ich einen One-Night-Stand hatte. Ich habe gesagt, dass er ein Kondom benutzen soll. Das hat er dann währenddessen entfernt, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich habe das erst später gesehen. So richtig klar geworden, dass das ein Übergriff ist, ist mir das erst, als ich von dem Begriff Selfing gelesen habe.
Die Premiere war gut besucht. Anhänger des Regisseurs reisten an. Aber anders als bei Bonopoli oder dem in vielen Städten gut laufenden Stück Frau Müller muss weg, lichteten sich bei House of Horror die Zuschauereien nach der Premiere schnell.
Ist toll, dass es beides im Spielplan ist. Auch für uns. Frau Müller muss weg, eben sagen wir so, da freuen sich die Leute, es ist lustig. Und House of Horror, eine ganz andere Kiste, dieses feministische Stück, ein ganz wichtiges Thema, auch für uns am Theater. Das ist ein Wagnis. In der zweiten Vorstellung dachte ich dann, ui, das sieht aber mager aus im Publikum. Da war höchstens, ich weiß nicht was, 100 Leute, zu wenig für so ein großes Stück. Und jetzt hatten wir gestern wieder die dritte, bisschen mehr Leute, vielleicht aber auch nicht wesentlich mehr. Aber dann war der Applaus, hat mich komplett überrascht. Es gab Standing Ovations, es gab laute Bravo-Rufe und es war ganz klar, das ist jetzt nicht für einzelne schauspielerische Leistungen, sondern es war dieses politische Thema.
Das auch dem Intendanten unbequem gewesen sein dürfte, denn sind in seinem Haus nicht auch die meisten Chefposten von Männern besetzt?
Und da haben wir natürlich auch die Problematik, dass die Frauen oft weniger verdienen als die Männer, aber die Anfänger auf jeden Fall verdienen wirklich sehr, sehr wenig.
Und der Schauspieldirektor musste sich von der Bühne herab fragen lassen, ob nicht ein paar mehr Stücke von Frauen gespielt werden könnten.
Große Dramen, große Namen. Das Publikum will das sehen. Das geht nur mit Klassikern. Und Klassiker sind nun mal von Männern.
Es ist nicht die Aufgabe des Theaters, dem Publikum hinterher zu laufen.
Männer haben halt die geileren Stücke geschrieben.
Wie bitte?
Das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern das ist die Meinung der Produktion. Das Wichtige am Theater ist, dass Meinungen zur Diskussion gestellt werden. Und auch wenn in dem Fall, weil die Schauspieler halt ihre Thematik mit einbringen, das Theater als Arbeitsplatz, als Ort, der hierarchisch organisiert ist, sich selbst in Frage stellt, ist es ja trotzdem nur ein Beispiel für arbeitende Bevölkerung, die hier in Bonn arbeitet, die mit Hierarchien konfrontiert sind, die mit Fragen nach Gleichberechtigung und Ähnlichem konfrontiert sind. Und so immer die Hoffnung ist, dass eine bestimmte Art von Ausschnitt einer Gesellschaft gezeigt wird, der wiedererkennbar ist und der verhandelbar ist.
House of Horror tut weh.
Ja, heute ein König. Ich liebe es.
Linie 16 macht Spaß.
Und wenn der kleine Hunger kommt, das Wodkas reine Seele mit dem extra Schuss Milch. Und dann ins ab ins Weekend Feeling. Und dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Ja.
Die Show von der Bahnfahrt Bonn-Bad Godesberg nach Köln-Niel lief wie geschmiert.
Riecht ihr das? Riecht ihr das? Hier riecht es irgendwie nach Burnout.
Ich kann den Erfolg nicht kalkulieren. Nein, ein Zuschauer hat ganz unabhängig, was für ästhetische, politische Erfahrungen er hat, immer ein ganz gutes Gespür, ob das, was da vorne gut ist in dem Sinne, ob es nur kalkuliert ist dafür, dass es ein Erfolg ist oder ob das irgendwas sehr Authentisches ist, was Sie da mitteilen wollen.
Rondit hat mir sehr gut gefallen. Ich kenne das eben im Original. Ich bin Französischlehrerin und ich fand, das war ein sehr rasant, gut inszenierter Rondit, sehr werkgetreu, aber trotzdem absolut zeitgemäß.
Nathan hat mir sehr gefallen, ist aber auch schon eine Weile her. Und Bonopoli.
Ja, es gab fantastische Produktionen hier zu sehen, die zum Teil vom Publikum nicht ganz so angenommen wurden. Eines langen Tages Reise in die Nacht. Das wäre zum Beispiel mein Favorit für dieses Jahr.
So, wir können Vielleicht in den Zuschauerraum mal gehen, bevor die Probe los. Oder vielleicht gehen wir oben vom Rang aus rein.
Ja.
Ja, das ist jetzt gerade eine Probe fürs Freitagskonzert. Ja, ist gerade Pause, wie man hört. Die spielen sich ein. So, hier vorne müssten wir reinkommen. Ja. So, da hört man schon. Ja, da unten sehen Sie einen Kaftan. Ne?
Den Generalmusikdirektor.
Genau. Mit unserem Bühneninspektor, Herr Winter.
3. Ein neuer Mann fürs Orchester.
Der Kaftan natürlich, das ist für uns alle das i-Tüpfelchen, ist ein sehr charismatischer, feuriger GMD am Werk, der es wirklich innerhalb von wenigen Wochen geschafft hat, in Bonn bekannt zu werden wie ein bunter Hund und der es bei uns geschafft hat, wieder das Feuer in uns zu wecken.
Der mit sehr, sehr frischen, offenen Wind rausgeht, alles macht, alles spielt auch selbst, wenn es sich um Karnevalsmusik oder sowas handelt, es einfach mitmacht und so doch sehr, sehr viel Theater, viel Musik, viele schöne Sachen nach Bonn reinträgt.
Der von Personalrat Thomas Schröder und der Mezzosopranistin Anjara Bartz so gelobte neue GMD, Generalmusikdirektor, trat sein Amt 2017 an. Das Beethoven-Orchester gehört nicht zum Stadttheater. Es bekommt aber aus dem Theateretat jährlich 3,6 Millionen Euro. Unabhängig davon, wie oft es spielt. Heute so viel wie 2014. Damals hieß der GMD Stefan Blunier und seine Äußerung hatte einen Missklang.
Das Beethoven-Orchester geht oft an einem Mittwochabend spazieren und wir könnten eine Vorstellung spielen, aber man schafft es nicht logistisch, die Vorstellung zu erstellen.
Mitte 2016 verließ Blunier Bonn, um als Gast an großen Häusern zu dirigieren. Ein Jahr war der Posten vakant und dann erschien Dirk Kaftan.
Also ich denke, es gibt bei jedem Orchester, was im Konzert Ambitionen hat und auch eine Art von Namen zu vertreten hat, dieses Spannungsfeld zwischen zu leistender Arbeit in der Oper und den möglichen Konzertproduktionen. Und wir haben durch, fand ich, sehr gute und enge Zusammenarbeit mit der Oper erreicht, dass die Einspielvorgaben der Oper, die ja unter einem großen Einnahmedruck steht, erfüllt werden können und wir dennoch unsere Konzertoutput ich würde mal über den Daumen sagen, 40% nach oben geschraubt haben. Ich sehe das Orchester natürlich als ein Konzertorchester, das ist ganz wichtig, aber es ist zunächst mal das Orchester der Stadt. Und dazu gehört, dass wir dieses Spannungsverhältnis in eine Art Gleichgewicht bringen.
Unser GMD Kaftan wird einfach vom Orchester geliebt und offen hingetragen.
Großer Gewinn, ja. Und das ist jemand, der sehr leidenschaftlich Musik macht, sehr reflektiert ist, auch sehr zugänglich. Man kann mit ihm reden, obwohl er ein Künstler natürlich auch ist, aber es sei er ein sehr interessanter Nachbar und sehr sensibel, er ist sehr verletzlich und er ist, als er hier nach Bonn kam, in der harten Realität der Debattenkultur hier der Stadt angekommen. Aber er hat das gut gemacht und er hat mit Leistung, Leidenschaft und auch mit Charme alle Menschen, mit denen er bislang zu tun hatte, überzeugt und begeistert.
Dirk Kaftan dirigierte in der Spielzeit 2018-19 zwei von 7 Premieren, Lohengrin und Elektra. Die anderen leiteten Gastdirigenten und der junge erste Kapellmeister. Der Spielplan, aufgestellt von Bernhard Hellmich und dem Operndirektor Andreas K.W. Meyer, stand lange fest, bevor Kaftan kam.
Ich habe ein sehr gutes Ensemble vorgefunden, ich habe ein sehr gutes Orchester vorgefunden und habe meine Arbeit hauptsächlich darauf konzentriert, mit den Menschen, die hier sind, mit dem, was da ist, das Bestmögliche zu machen. Qualität hat viel damit zu tun, wie kommen die Künstler zur Geltung? Fühlt sich jeder optimal eingesetzt, gefordert und gefördert in dem, was er tut? Und das ist natürlich auch ein großer Teil meiner Arbeit. Und Qualität in der Kultur ist ja vielleicht auch Gott sei Dank ganz schwer zu benennen. Anders kann man ja auch nicht erklären, dass der eine Kritiker eine Aufführung toll findet und der nächste schreibt genau das Gegenteil. Ja? Das ist ja auch wieder schön, dass wir auch etwas haben in der Gesellschaft, was jenseits von Profitdenken, klar messbaren Latten, irgendwo dann doch so einen Begriff wie Qualität weiterträgt, um den wir ringen. Und es gibt Aufführungen, wo jeder sagt, Mensch, das ist eigentlich das, wofür wir leben.
Anjara Bartz in Die Sache Makropoulos von Leos Janáček. Die Mezzosopranistin singt seit 1993 im Bonner Opernhaus. Sie gehört zu den ganz wenigen unkündbaren Ensemblemitgliedern.
Ich glaube, das ist für die jungen Kollegen ganz schön zu sehen, dass es eben doch geht. Wenn man seine Stimme pflegt, wenn man zur richtigen Zeit die richtigen Partien singt. Also die sängerischen Herausforderungen sind immer noch da und bewältige ich immer noch gerne und übe auch sehr viel und halte meinen Körper fit.
Marie Heeschen als Atalante in Händels Serse. Bonn ist das erste feste Engagement der jungen Sopranistin. Für 2 Jahre. Ein Stadttheater findet sie zum Einstieg ideal.
Weil ich die Möglichkeit habe, hier relativ früh auch große Partien auszuprobieren. Gleichzeitig ist es noch eine Umgebung, in der ich zwar natürlich irgendwie in der Öffentlichkeit bin und auch einen hohen Anspruch an mich und an das Haus habe, an die Qualität der Stücke, die wir dann aufführen. Andererseits habe ich hier nicht das Gefühl, dass ich das nicht könnte, dass es nicht doch ein geschützter Raum ist, wo ich eben mal eine Susanna ausprobieren kann, wie letztes Jahr. Das hält mich wach und meine Stimme flexibel und wach.
Die Gagen, also die finanziellen Konditionen, zu denen die jungen Kollegen und Kolleginnen an das Haus gebunden werden, sind unterirdisch. Ich bin ja auch stellvertretende Landesvorsitzende der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger in Nordrhein-Westfalen. Und als solche natürlich kämpfe ich an vorderster Front für bessere Tarifbedingungen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass in den letzten 2 Jahren die Mindestgage um fast 400 Euro angehoben wurde, was aber jetzt bedeutet, dass die Mindestgage bei 2000 Euro liegt. Jetzt, zurzeit. Wir sprechen von brutto. 2000 Euro brutto, ja.
Ich bin es ja nicht geworden, weil ich dachte, jetzt habe ich einen sicheren Job. Andererseits wäre es natürlich schön, ich glaube, für beide Seiten wäre es schön, wenn sie sagen könnten, das ist dein Gehalt und davon möchten wir auch, dass du davon leben kannst. Ich würde mir wünschen manchmal auch, dass wir mehr Zeit hätten, mit Regisseuren wirklich an der Szene zu arbeiten. Wir haben immer 6 Wochen pro neuer Premiere, was wirklich viel Zeit ist. Aber wir müssen ja viel auch da an Koordination unterbringen mit der Bühnentechnik, mit Kostümen. Und dann irgendwie müssen es so und so viele Orchesterproben sein. An dem und dem Tag muss spätestens die und die feste Durchlaufprobe stattgefunden haben und so weiter. Das setzt sehr unter Druck und nimmt doch wieder die Zeit weg für intensive szenische Arbeit. Und ich glaube aber, dass wir das brauchen. Also, dass sich zum Beispiel im Schauspielerischen an der Oper was geändert hat und da alle mitziehen müssen.
Marx in London von Jonathan Darf. Eine Uraufführung, koproduziert mit der British National Opera. Marie Heeschen singt und spielt die Marx-Tochter Tussi.
letzten Jahren ja eine ganze Reihe von neuen Musiktheaterwerken auf die Bühne gebracht. Wir haben sehr, sehr viele Ausgrabungen auf die Bühne gebracht und spielen daneben dann das, was man in der Oper immer das Kernrepertoire nennt. Also wir bemühen uns, eine Mischung zu machen aus wirklich ganz bekannten Stücken und total unbekannten Stücken. Dadurch leidet ein bisschen das Repertoire, was so in der Mitte wäre, aber man muss sich da, denke ich, entscheiden. Und wir haben eigentlich gemerkt, dass das in Bonn sehr gut funktioniert.
Was ich mir bei dem Spielplan manchmal wünschen würde, ist noch ein bisschen mehr Mut. Und ich glaube, das passiert gerade seit dem letzten Jahr. Was ich gemerkt habe, war zum Beispiel, dass die Jonathan Dove-Oper ein neues Publikum angesprochen hat, und zwar gar nicht wegen der zeitgenössischen Oper, sondern wegen des Themas Karl Marx. Auch Studenten aus der Uni haben aufgehorcht und wollten kommen und sich das mal anschauen.
Gewöhnungsbedürftig. Es ist, ich finde es schwierig reinzukommen, und musikalisch ist es halt auch echt etwas schwierig.
Haben Sie sich das bewusst ausgesucht oder sind Sie mehr hier drüber gestolpert?
Wir haben uns das schon bewusst ausgesucht, einfach um mal was Neues zu sehen, um zu gucken, wie wird es umgesetzt. Ich meine, sowas neue Opern sind ja immer was Besonderes. Da weiß man ja nicht so ganz, was einen erwartet.
Gehen Sie regelmäßig in die Oper?
Nein, also ich suche mir bestimmte Stücke aus, weil mich einfach moderne Musik interessiert.
Und sind Sie angetan?
Ja, gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen die Musik.
Ja, mir gefällt es auch. Ich bin seltener hier in der Oper, aber ab und zu schon.
Ich finde es schon schön, Produktionen zu machen, die nur einem kleinen Teil der Hörer und des Publikums gefällt, weil das fördert die Freiheit dessen, was wir zeigen können.
Das ist sicher so. Also es gibt schlecht besuchte Vorstellungen, klar, aber ich finde, das muss auch erlaubt sein.
Wenn es die Konzeption für eine Spielzeit gibt und solche mutigen Stücke dabei sind, gibt es auf der anderen Seite mit Sicherheit Produktionen, die geeignet sind, das zu kompensieren.
Mann, nun küss ihn endlich!
Wunderbar!
Kismiket hat diese Saison sehr gut funktioniert, hat immer eine sehr hohe Auslastung und letztendlich hat sich tatsächlich dieses Spielen eines Musicals nachhaltig bewährt. Lohengrin insofern, dass wir bewusst eine etwas teurere Preiskategorie genommen haben. Lohengrin ist eine Wagner-Produktion mit ganz schweren Partien und da bezahlt man natürlich etwas mehr Geld dafür und für Lohengrin brauchten wir natürlich auch Gäste. So eine traumhaft schöne Inszenierung halt, die auch, wie viele andere zum Glück auch, sehr gelobt wird, auch von der Presse, auch von überregionaler Presse. Auf der anderen Seite sind wir auch immer noch mutig, zum Beispiel noch in die gleiche Spielzeit zu nehmen, die Sache Makropolis, auch ein eher unbekanntes Stück.
Der kaufmännische Direktor hat naturgemäß immer die Auslastung im Blick. Und der Oberbürgermeister irgendwie auch.
Meine Idealvorstellung eines Stadttheaterprogramms kommt dem sehr nahe, was der Generalintendant mit seinem kompletten Team hier auf die Beine stellt, weil es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und ich glaube, der beste Indikator für ein erfolgreiches Programm ist die Auslastung im Theater. Und da würde ich mir wünschen, dass die Auslastungszahlen so bleiben, wie sie jetzt sind, vielleicht noch ein bisschen besser werden.
Die Ausgangsfrage lautete: Kann sich ein Theater gesund sparen? Konkret, warum hat sich das Theater der Stadt Bonn trotz 10%iger Budgetkürzung gut entwickelt? Erkenntnis bisher her?
Man hat sich sicher noch mal mehr auf das Wesentliche konzentriert, nämlich auf die Kunst. Denn nur wenn wir qualitativ, künstlerisch das Beste bieten, dann kommen auch die Leute, das ist klar.
An der Qualität hat es gelegen, nicht am Sparen.
Ein Stadttheater, das nicht eine Menge von Vorstellungen anbietet, ist keins.
Auch an der Quantität, am Spielplan, am politischen Willen, am Selbstverständnis als Stadttheater, am Leitungspersonal. Daran, dass die lokale Presse mitzieht.
Das würde mich aber von Verrissen überhaupt nicht abhalten.
Und vor allem am Einsatz aller Mitarbeiter. Man könnte es auch Selbstausbeutung nennen.
Manchmal arbeiten wir wochenlang oder monatelang durch, ohne ein freies Wochenende zu haben. Weil es ist eine hohe Arbeitsbelastung. Wir machen es ja gerne und spielen ja auch gerne und sind ja auch froh, wenn wir besetzt sind. Aber irgendwann mal brauchen wir auch eine Entlastung.
Ich gehe jeden Abend so gerne zur Arbeit, das kann ich nicht anders sagen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass hinter der Bühne die Situation nicht schön ist. Für alle zuarbeitenden Gewerke, die arbeiten tatsächlich am Limit.
Zahlen. Anzahl der Vorstellungen. 2013-14 481, 2018-19 515. Künstlerisch Tätige insgesamt 2013-14 176 und 18-19 180. Nicht künstlerisch tätige Mitarbeiter 208 zu 200. Also 8 weniger. 8 weniger. Nur wo?
Seit Herr Helmich Intendant ist, ist die Anzahl der Ausstattungsassistenten auf die Hälfte reduziert worden.
Sagt Astrid Pohlmann, die Kostümdirektorin.
Das hat Auswirkungen für die Produktion, weil die nicht mehr so gut betreut sind, weil Assistenten auch nicht mehr so viel auf den Proben sein können. Aber auch in den Abteilungen zeigt es sich, dass die Kommunikationsbrücke zwischen den Ausstattern und den Abteilungen fehlt.
Das andere ist natürlich, dass ein Stück wie Elektra, wo dann am Anfang gleich zwei Hände voll Frauen geschminkt fertig sein müssen, es aber nur eine Handvoll Maskenbildner gibt, ja, das hat für uns zur Folge, dass wir sehr, sehr früh vor der Vorstellung im Haus sein müssen, damit wir unsere Maskentermine wahren können.
Es dauert einfach relativ lange, bis sich das in den Köpfen durchsetzt, dass die Situation sich geändert hat. Wenn da ein Rest Misstrauen bleibt, ist es ja vielleicht auch nicht schlecht. Wachsam muss man immer sein. Und natürlich kann sich Stimmung nach politischen Wahlen jederzeit ja auch wieder ändern. Das ist ja immer eine große Gefahr.
Die Stadt hat bei Actori, einem Beratungsunternehmen, ein Gutachten bestellt. Ziel? Ab 2023 3,5 Millionen Euro einzusparen. Aus dem gesamten 60 Millionen Kulturetat von Bonn. 2023 läuft der aktuelle Vertrag des Intendanten aus. 3,5 Millionen, das wäre der Etat des Schauspiels. Oder etwa die Summe, die das Theater jährlich dem Beethoven-Orchester zahlt. Aber Actori sagt, eine substanzielle Einsparung ist unter Beibehaltung der derzeitigen Qualität und Quantität des Programmangebots nicht möglich.
Als diese Unternehmensberatung sagte, es geht nicht mehr zu kürzen, dann dachten wir, gut, dass die Stadt es jetzt auch nicht nur von uns hört.
Actori hat ja nicht gesagt, dass das nicht geht, sondern Actori hat nur gesagt, wenn ihr das macht, dann fällt das und das und das weg und dann gibt es auch kein Beethoven-Orchester mehr in der Qualität, sondern dann sind wir so auf dem Niveau von kleineren Provinzstädten. Natürlich geht das alles.
Wieso kann man nicht eine von 7 Opernpremieren weglassen? Oder 5 von 19 im Schauspiel?
Wenn wir in den Premieren in der Oper oder im Schauspiel eine weglassen, dann ist das ja nicht nur ein Ereignis weniger, sondern das ist ein Ereignis weniger mit einem ganz bestimmten Profil.
Das ist ja ein Dominoeffekt. Sie können dann ja nur eine Überalterung erstmal über viele Jahre hinnehmen. Die Motivation geht raus, die Qualität geht weg. Man bekommt weniger gute junge Musiker. Und das jetzt nur aufs Orchester bezogen, das Gleiche betrifft auch Schauspiel oder Oper. Und das wird eben auch viele Kulturschaffende hier aus der Stadt treiben.
Davor scheut Politik natürlich erfreulicherweise zurück.
Aber die Gutachter haben dann doch etwas gefunden. 700.000 Euro soll das Theater nicht einsparen, aber mehr einnehmen. Das Rezept? Mehr Sponsorengelder.
Wir glauben tatsächlich nicht an ein zusätzliches Sponsoring hier in Bonn, glauben aber tatsächlich, dass es notwendig ist, über zusätzliche Marketingaktionen junge Menschen zu gewinnen, Studierende zu gewinnen, ein neues Publikum zu generieren.
Mehr Werbung für die Marke Theater der Stadt Bonn.
Ja. Wir haben da inzwischen auch schon wieder was geändert. Also wir haben sowohl den Marketing-Etat aufgestockt, als auch die Mitarbeiteranzahl in der Abteilung vergrößert. Das können wir deshalb, weil die Landesregierung erfreulicherweise ihre Zuschüsse an die Orchester und die Theater in Nordrhein-Westfalen erhöht hat. Damit können wir genau die Dinge korrigieren, die vielleicht auch in den Einsparungen der Vergangenheit an mancher Stelle etwas zu heftig waren.
Mehr Publikum. Es gäbe schon jetzt viele, vor allem kleinere Veranstaltungen, die nicht so bekannt seien, bemerkten die Gutachter. Für die müsse man trommeln.
4. Theater für noch mehr Menschen. Wirklich alle.
Ich glaube, heutzutage sind alle eher so auf die digitalen Medien spezialisiert und nicht so auf das Theater oder...
Vor der Werkstattbühne, 10 Uhr vormittags. Berufsschülerinnen. 33 Bogen und ein Teehaus. Ein Stück über den Iran.
Was müsste das Theater denn anders machen, damit sie da hingehen?
Ich weiß nicht, noch vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Werbung oder moderner werden, sage ich mal, dass man das mehr mitbekommt. Ja, so würde ich jetzt mal sagen.
Das heißt, Sie wissen nicht, was das Theater macht und deswegen gehen Sie da nicht hin.
Das stimmt.
Opernhaus, erster Rang. Vielleicht 50 Studierende nehmen ein Sonderangebot für die Uni wahr. Eine von 4 Previews der Spielzeit. Generalprobe, vorher Gespräch mit den Künstlern. Heute Verdi, sizilianische Vesper. Auf der Bühne wird noch gewuselt.
Gehen Sie öfter in solche Veranstaltungen?
Da gehe ich eigentlich regelmäßig hin. Zuletzt Elektra. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich bin begeistert, dass es diese Previews für Studenten gibt.
Was studieren Sie?
Musikwissenschaft.
In meinem Wohnheim hing ein Aushang, also dass die heute hier hingehen.
Was studieren Sie?
Archäologie und Geschichte.
Bei diesen Studenten-Previews ist das eigentlich immer ganz spannend, hier auch so zu sehen, wie so eine Probe abläuft, weil man so hinter die Kulissen ja sonst nicht so gucken kann und das ist ein tolles Angebot, das es hier gibt.
Die Schneekönigin, Kinderoper, aufwendig inszeniert. Es ist voll. Sonntags kommen die Familien, wochentags die Schulklassen. Marie Heschen singt die Gerda.
Es ist nicht meine Erfahrung, dass Kinder sich nicht mehr konzentrieren können, wenn sie im Publikum sitzen, auf die Bühne gucken. Da ist Konzentration da ohne Ende. Da passiert ja auch unglaublich viel.
Leise ersterbenden Herzen. Fast ist schon ein jedes Gefühl in ihm tot.
Und es gibt nur eine himmlische Gewissheit für das Leben unseres Vaterlandes. Zu sterben!
Schauspielhaus. Jugend ohne Gott.
Und so lebt der Mensch, ohne zu leben. Ohne Gefühle und ohne Beben.
17 Jugendliche und 2 Profi-Schauspieler proben ein letztes Mal.
Aber du funktionierst. Wie eine Maschine funktionierst du.
Eine beeindruckende Produktion. Mehr davon.
Verlangt der Theaterkritiker. Das freut die Beteiligten. Die Abiturientinnen Pia Jannik und Laura Hellmann.
Also ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, was sich hinter Jugend ohne Gott verbirgt. Dieser Titel hat mich einfach schon irgendwie fasziniert. Und ich wusste nicht, dass wir mit so integriert werden. Wir haben eigentlich mit dem Regisseur das Stück zusammengestaltet und das war halt echt toll. Und
ich finde gar nicht, dass es unbedingt auch gut sein muss oder so. Ich finde einfach, dass es irgendetwas mit einem machen sollte. Also egal, ob das jetzt Wut ist, Freude... Keine Ahnung.
Eine Welt, in der Liebe, Geborgenheit und Hilfsbereitschaft an erster Stelle steht. Eine Welt, in der man nicht auf Äußerlichkeiten oder Herkunft diskriminiert und reduziert wird.
Der Plan war von Anfang an, dass das ein Stück sein sollte, was ganz normal auf den Spielplan kommt. Genau. Also mit Premiere. Und ich meine, wir haben jetzt 5, 6 Spieltermine noch dazu. Ganz normal wie jedes andere Stück auch.
Susanne Röskens. Die Theaterpädagogin.
Es ist ein Albtraum, aber wie in jedem Traum muss es doch ein Aufwachen, eine Dämmerung geben.
Es gibt keine Probleme, die man nicht lösen kann.
Und man nimmt einen Stoff, der sowohl für mich, auch für den Zuschauer, unabhängig von dem, wer das spielt, interessant sein könnte.
Schauspieldirektor Jens Groß.
Also dieses Jugend ohne Gott ist für mich einer der irrsinnigsten Texte, wenn man den heute liest, der so genau die Zeit heute beschreibt wie kaum ein anderer.
Es ist tatsächlich so, dass in dieser Phase die Schüler unwahrscheinlich viel auch erzählt haben und uns auch immer wieder signalisieren, sie möchten weitermachen. Wir hoffen einfach, dass sich so ein Kern junger Leute bildet, der eben aktiv und auch interessiert bleibt an dem, was hier am Theater passiert.
Gehen wir mal an der Seite vorbei Richtung Schnürboden und dann können Sie sich den neuen Antrieb mal anschauen von der Lichtdecke.
Wieso geht das jetzt eigentlich alles plötzlich?
Unser neuer technischer Direktor, der macht da Druck. Das ist auch gut so, ja.
Ist die Stadt entgegenkommender geworden?
Kann ich nicht sagen. Kann ich wirklich nicht sagen. Man hat die Mängelberichte und hat einfach gesagt, die machen uns das Haus zu, wenn wir Pech haben. Mit diesen Mängeln können wir nicht weitermachen.
Die neuen Leuchtbuchstaben des Schauspielhauses in Bad Godesberg verleihen dem Gebäude Glanz, als wäre es nie anders gewesen. Das Opernhaus hat gerade neu gepolsterte Sessel bekommen. Aber von außen bröckelt der Hauptstadtbau, die Scala am Rhein anno 1965, vor sich hin. Die Gutachter haben verschiedene Szenarien geliefert.
Epilog: Versammlung der Skeptiker.
Reparatur, Sanierung, Umbau, Neubau? Wenn ja, wie, wo und vor allem, was soll das kosten?
Angesichts der Situation in Bonn zwinge ich mich da diszipliniert zu reinem Pragmatismus. Und der sagt mir, dass diese Stadt es über Jahrzehnte nicht geschafft hat, in irgendeiner baulichen Frage mal eine Entscheidung zu treffen. Das ist ein Grundproblem der Stadt Bonn.
Der Automatismus ist immer programmiert, dass dann sehr schlaue, gebildete und verwaltungsaffine und so weiter Menschen um die Ecke kommen und das alles natürlich nicht toll finden und versuchen zu verhindern.
Ich rechne persönlich nicht damit, dass vor der Kommunalwahl, die im September 2020 stattfinden wird, irgendeine nachhaltige Entscheidung hinsichtlich unserer Liegenschaften getroffen werden wird.
Mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass es in dieser Stadt jemals eine Entscheidung in der Immobilienfrage fürs Theater gibt.
Was passiert danach? Stillstand? Ja, oder man hat einen Rat, der, wenn er sich denn mal durchringt zu einer Entscheidung, das so und so zu machen, das auch durchhält.
Vorläufig wird repariert. 2020 muss das Opernhaus repräsentieren. Dann feiert die Welt Beethovens 250. Geburtstag. Die neue Beethovenhalle in seiner Geburtsstadt wird bis dahin nicht fertig sein. Auch ein Ergebnis dieser speziellen Bonner Debattenkultur. Etwas, was Oberbürgermeister Sritaran quält. Etwas, was sich beim Theater nicht wiederholen soll. Er will eine Entscheidung. Bald.
Ich hielt es für fatal, jetzt für anderthalb Jahre die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, mal gucken, was bei den Kommunalwahlen rauskommt, sondern wir müssen diese Themen jetzt auch weiter verfolgen. Wir haben eine Oper mit einem ganz besonderen Flair und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir das mit einer Sanierung auch hinbekommen, die wieder so zum Glanz erstrahlen zu lassen, wie es unsere Oper auch verdient. Und das Gleiche gilt fürs Schauspiel. Wobei ich diese Präferenz jetzt erst einmal, was die weitere Verfolgung anbelangt, zurückgestellt habe wegen der Erkenntnisse aus der Beethovenhalle, mit der Sanierung der Beethovenhalle. Da möchte ich erst genau wissen, was ist da nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben.
Wenn man bereit ist, richtig zu investieren, kommt das mindestens 10-fach zurück. Und wenn man als Stadt sagen würde, okay, wir setzen uns über alles hinweg, wir sind jetzt mutig, wir investieren in ein Gebäude, in dem alles möglich ist, was eine Strahlkraft hat über die Grenzen Bonns hinaus, dann hätte das natürlich erstmal riesenfinanzielle Konsequenzen, klar. Aber diese Vision gibt es nicht. Es gibt einige wenige, die haben so etwas wie so leichte, soll ich sagen, Tendenzen, aber so eine richtige Vision, dass man für etwas brennt, das kann ich in dieser Stadt nicht sehen.
So, jetzt stehen wir tatsächlich auf dem Dach der Oper. Wunderbar.
Ja, man hat einen Rundumblick über ganz Bonn, ist ein bisschen diesig jetzt, aber das ist das Operndach. Und das ist die Rauchhaube. Wir sehen das von oben nochmal schön. Ne?
Sparen ist keine Kunst. Neue Nachrichten aus dem Bonner Stadttheater. Sie hörten ein Feature von Ulrike Major. Es sprachen Jodokus Krämer und die Autorin. Ton und Technik Eva Pöpplein und Caroline Thon. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.